Also bei uns in der Familie ist es schon ein paar Jahre her. Aber ich kann mich trotzdem noch richtig gut dran erinnern. Eine ganz typische Folge von zwei Geräuschen. Zuerst mal ein lautes Getöse und dann ein lautes Geschrei. Hörte man durch die Tür hindurch. So ist das nämlich, wenn man mehrere Kinder in unterschiedlichem Alter hat. Da baut der Große einen eindrucksvollen Turm aus Klötzen und dann kommt der Kleine her mit dem Killerinstinkt, hat eine Riesenfreude daran, diesen Turm einzuwerfen. Natürlich dann das Getöse und ihr wisst, was danach kommt, das Geschrei, erst das Geschrei von dem Großen und dann später auch das Geschrei von dem Kleinen, aufgrund der Reaktion des Großen. Und sicher gibt es hier manche Eltern, die sich genau diese Szene auch sehr gut wieder aus der Erinnerung holen können. Aber ich muss gestehen, genau das habe ich auch manchmal schon im Konfirmandenunterricht gar nicht so entspannt wiedergegeben. Denn es gibt auch unter Jugendlichen immer noch solche, die einen Killerinstinkt haben, eine große Freude daran haben, das zum Einsturz zu bringen, was andere aufgebaut haben. Die fühlen sich damit großartig, was zu zerstören. Und sei es eine Unterrichtsstunde. Kaputt machen ist immer ganz leicht, aber zum Aufrichten, zum Aufbauen, da gehört was dazu. Und es gibt auch viele Erwachsene, die viel Energie darauf aufwenden, anderes madig zu machen, sogar zu zerstören, was andere mit Fleiß und Herzblut geschaffen haben. Und zerstörerische Menschen sind in ihrer Entwicklung oft nicht weiter als Zweijährige, die gerne den Turm umwerfen, auf den die größeren Geschwister zu Recht stolz sein können. Nun, es gibt aber in der Bibel eine enorm berühmte, hochsymbolische Geschichte, in der ein solches Unternehmen, wo Menschen was aufgerichtet haben, sehr kritisch gesehen wird. Trotz all der Freude an Fähigkeiten, an Fertigkeiten, die wir auch ganz im Sinne unseres Schöpfers ja auch einsetzen sollen, trotz der ganz direkten Aufforderung, direkt in der Schöpfungserzählung heißt es doch, ihr sollt die Erde bebauen, ihr sollt sie bewahren, ihr sollt gestalterisch tätig sein. Ihr habt schließlich Gaben verliehen bekommen, also macht was daraus. Setzt eure Energie ein im Sinne des Schöpfers und werdet damit auch schöpferisch. Und trotzdem finden wir auch auf den ersten Seiten der Bibel eine zweite Erzählung, die von einem gescheiterten Bauprojekt redet, von einem Großprojekt, einer Großbaustelle. Ich lese auch, wie vorhin die Nadine aus der Basisbibel, die unsere Konfirmanden ja heute bekommen, da heißt es, los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen. Wer von Ihnen und euch schon mal in Norditalien war, wird bei dieser Geschichte, so wie ich, auch an die mittelalterlichen Städte denken, die man dort noch bewundern kann. So ähnlich wie bei uns in Regensburg gibt es in Norditalien immer noch Reste von den vielen sogenannten Geschlechtertürmen, Familientürmen. Gemeint sind Türme, die im 12., ja im 13. Jahrhundert ja wie Pilze aus dem Boden sprossen, weil man sich einen Namen damit machen wollte. So ähnlich sah es damals aus in Bologna. 170 Türme waren es wohl insgesamt. Wir schmunzeln heute darüber, aber denen waren diese Türme enorm wichtig. Inzwischen sind die allermeisten von denen umgefallen oder wurden auch auf Geheiß der Stadtverwaltung wegen Baufälligkeit abgerissen. Nur noch wenige sind da und die wenigen, die man heute sehen kann, stehen zum Teil auch reichlich schief. Das sind zwei ganz berühmte Türme in Bologna. Kleine Empfehlung, es lohnt sich, sich die mal anzuschauen. Wir können heute darüber ja nur noch den Kopf schütteln. Was haben die eigentlich, haben die einen in der Waffel gehabt, dass sie sich solche Türme hingestellt haben? Die hatten keine andere Funktion, als zu zeigen, meiner ist größer als deiner, Edge. Und man konnte auch genau sagen, welcher Turm in welcher Reihenfolge gebaut wurde. Natürlich, die wurden immer höher. Statussymbole waren das. Die gab es immer. Und vor ein paar Jahren waren es ja noch die besonders großen SUVs, mit denen man dann auf der Straße von oben herunter auf die Kleinwagen herunterschauen konnte. Ist heute nicht mehr ganz so in. Also heute lehnt man sich vielleicht eher so vor die Haustür, so auf seine Wärmepumpe und sagt, guck mal, ich habe schon eine. Und du? Neues Statussymbol. Oder vielleicht guckt man noch hinter sich auf seine Photovoltaikanlage und sagt, na, wie viele Quadratmeter sind bei dir schon auf dem Dach? Aber Spaß beiseite, dieses Prinzip vom Turmbau zieht sich durch. Denn die Geschichten auf den ersten Seiten der Bibel, die beschreiben gar nicht, was irgendwann einmal in ferner Zeit geschehen ist. Sie erzählen nicht, was die Menschen in früher Vergangenheit einmal getan haben, sondern sie erzählen, wie wir Menschen sind. Ich durfte letzte Woche eine großartige Stadtführung in Brüssel miterleben. Wir waren dort als Pfarrerschaft vom Kirchenbezirk eingeladen, ganz offiziell von der EU, um die Institutionen dort mal kennenzulernen. Und dort in Brüssel, wie auch in anderen Städten, es war ja im 19. Jahrhundert üblich in europäischen Städten, dass die Reichen in der Stadt immer im Westen wohnten und die Armen im Osten. Haben Sie das gewusst? Das hatte einen einfachen Grund, das hing mit der Windbewegung zusammen. Meistens ist es doch ein Westwind. Und die Städte verursachten in jener Zeit noch einen gehörigen Gestank. Man kippte seinen Abfall auf die Straße und heizte mit Kohlen und dann im 19. Jahrhundert kamen auch noch die Fabriken dazu. Das war kein Genuss für die Nase, also war die Luft im Westen besser als im Osten. Und das kann man mal sehen in europäischen Großstädten, die Westlage ist immer die bessere. Nur in Brüssel, da wohnten die Reichen trotzdem im Osten. So wurden wir aufgeklärt. Und das lag schlicht daran, weil der Ostteil der Stadt deutlich höher liegt als der Rest. Die haben damals sogar den Mief und den Gestank in Kauf genommen, weil sie gerne von oben herunterschauen wollten. Wer oben wohnt, hat das Sagen. Aber immerhin haben die damals beim Turm von Babel aus der Bibel nicht den Fehler gemacht von Bologna oder auch Florenz. Unsere Geschichte aus der Bibel erzählt nicht einen Wald von lauter Türmen, nicht einen Überbietungswettbewerb untereinander. Es geht nicht um die Frage, wer jetzt höher steht als die anderen. Es geht um einen Turm, der bis in den Himmel ragt, wie es dort heißt. Die wollten Gott herausfordern. Und deshalb lesen wir dort weiter. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich den Turm ansehen, den die Menschen bauten. Ich glaube, wir müssen uns das ganz anschaulich vorstellen. Am liebsten hätte ich jetzt hier so eine 10-Meter-Leiter, auf die ich draufstehe. Und dann würde ich von dieser Leiter herunterkommen und sagen, Gott stieg also vom Himmel herab. Wollen wir mal sehen, was die Leute dort machen? Einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Und dann stieg Gott von dem Himmel herab und suchte diesen Turm. Und tatsächlich, er fand ihn. Und sagte, das soll mich beeindrucken? So ähnlich wird es erzählt. Diesen irrsinnigen Größenunterschied sollen wir uns klar machen. Was für ein verrücktes Unterfangen, sind die vollkommen größenwahnsinnig geworden, sagt uns die alte Geschichte aus der Bibel. Was für eine Schnapsidee zu glauben, man könnte einen Turm bauen, der bis zu Gott hinreicht. Und das mit der Schnapsidee, das erzählt die Geschichte auch den Turmbauern von heute noch. Denn es geht ja, wie gesagt, bei den Anfangsgeschichten der Bibel nicht um irgendetwas, was irgendwann passiert ist, sondern um die Gegenwart immer. Der Mensch ist so, ein größenwahnsinniger Turmbauer, der sich selbst maßlos überschätzt. Mir hat mal einer gesagt, wirklich seriöse Naturwissenschaftler erkennt man daran, dass sie nicht mit dem prahlen, was sie alles schon erreicht haben, sondern von einem Staunen erfüllt sind, wie viel es noch zu entdecken gibt. Und ich weiß, dass ich nichts weiß, ist sozusagen der Inbegriff von Weisheit, den Sokrates ja damals ausgedrückt hat. Ich weiß, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, dass uns trotz all der Entdeckungen und Erfindungen, Ingenieurleistungen, dass wir immer noch nur am Anfang stehen, sagt ja auch der weise Wissenschaftler. Denn wir sind eben nicht Gott, sondern nur Menschen. Und wir haben auch unsere Grenzen zu respektieren, die uns gesetzt sind. Wir sind nicht das Maß aller Dinge. Er ist Gott und nicht wir. Auch wenn es einzelne Figuren der Weltgeschichte gibt, die das irgendwie nicht kapiert haben. Ich kann mich selbst noch erinnern an meinen allerersten Unterrichtsbesuch, so nennt man das, den ich damals als junger Religionslehrer von meinem Schuldekan erhielt. Der saß dann hinten drin und schaute zu, wie ich die Drittklässler unterrichtet habe. Wir haben damals als Abschluss so ein Lied gesungen mit Bewegungen und er ist wie so eine Furie nach dem Unterricht auf mich zugekommen und gesagt, wie können Sie in diesem Lied ein Symbol für Gott nehmen, das so den Finger in die Luft zeigt. So hatte ich das damals gemacht. Gott irgendwie, weiß nicht mehr ganz genau. Und dann sagte er, die Kinder sollen doch keinen Gott kennenlernen, der oben ist. Halten Sie lieber die Hand aufs Herz, wenn Sie die Geste für Gott machen. Oder eine Geste der Umarmung. Und damit lag ja der Schuldekan voll im Trend. Gott ist nicht mehr oben, sondern nur noch in uns drin. Ein warmes Gefühl, eine schöne Stimmung, eben etwas, was uns jetzt gut tut. Natürlich meinte ich nicht mit oben ein buchstäbliches über uns. Der Himmel im biblischen Sprachgebrauch ist ja nicht so über uns, wie die Wolken jetzt über uns sind oder Flugzeuge. Nein, das biblische Wort für Himmel meint eine völlig andere Dimension, eine Dimension, die Raum und Zeit sprengt. Und doch ist Gott eben nicht nur in uns, sondern auch über uns. Er ist nicht nur ein Gefühl, nicht nur eine religiöse Stimmung in uns, sondern er ist ein Gegenüber. Und zwar über uns im Sinne dessen, dass er der Herr ist, dass er das Sagen hat. Und weil es trotz aller Nähe immer auch ein unendlichen Abstand gibt zwischen uns und ihm. Niemand von uns soll meinen, er sei Gott. Und daran erinnert uns jene alte Geschichte ganz am Anfang der Bibel. Und diese Geschichte hat noch eine zweite Pointe. Wie hat Gott eigentlich reagiert auf den Turm? Er hätte ihn ja jetzt zerquetschen können, wegschmeißen, zertreten oder so. Umschmeißen wie ein beleidigtes Kind, das es nicht aushalten kann, wenn auch andere Kinder einen schönen Turm bauen. Gott reagiert anders. Er stiftet Verwirrung, heißt es dann weiter in der Bibel. Er verwirrt ihre Sprache. Die Bauleute von Babel verstehen plötzlich einander nicht mehr. Es entsteht eine babylonische Sprachverwirrung. Sie kriegen nichts mehr zusammen hin. Und so stoppt die Baustelle. Und es wird immer mehr zu einer chaotischen Bauruine und die ehemals stolzen Bauleute gehen zerstritten schließlich auseinander. Jeweils in kleinen Gruppen verteilen sie sich in alle Welt, in die Nationen und Völker, wie es dann dort heißt in der Bibel. Gott hat den Turm nicht zerstört, aber er nahm den Menschen etwas weg, lesen wir dort. Etwas, das sie vorher von ihm selbstverständlich und großzügig bekommen hatten und das ihnen seither fehlt. Ich meine damit das einander verstehen. Es wird plötzlich anstrengend, sich zu verständigen und sie verlieren dabei auch ein Stück ihren Zusammenhalt. Eine geheimnisvolle Botschaft ist, dass die Vielfalt der Sprachen und Kulturen setzt dem Größenwahn eine Grenze. Könnte man als Überschrift über die Geschichte vom Turm zu Babel schreiben. Die Vielfalt der Sprachen und Kulturen begrenzt den Größenwahn. Und jeder von uns, der sich schwer tut mit Fremdsprachen, weiß, wie anstrengend Verständigung sein kann. Aber man muss ja nicht mal in einer anderen Sprache sprechen, um das Gefühl zu haben, wir reden aneinander vorbei, wir verstehen uns nicht. Wir können ja nicht nachvollziehen, was gerade in dem anderen vorgeht. Und das ist wie ein Fluch. Oder hat Gott durch die Sprachverwirrung und die seither eben nicht mehr selbstverständlich gegebene Einheit den Menschen gar nicht verflucht, sondern eher vor sich selbst geschützt? den Menschen davor bewahrt, rumzuschnappen und größenwahnsinnig zu werden? Darüber kann man ja mal nachdenken. Und ich frage mich, was wohl aus unserer Welt geworden wäre, wenn es keine Vielfalt gäbe, keine Vielzahl an Sprachen, an Kulturen, an Nationen. Wo würden wir enden, wenn wir nicht mehr ständig mit der Aufgabe konfrontiert werden, wären Kompromisse machen zu müssen? Sich irgendwo in der Mitte zu treffen, sich mit viel Mühe einig werden zu müssen. Womöglich will uns die Geschichte vom Turmbau zu Babel auch diese Botschaft vermitteln, dass wir uns so schwer verstehen, nicht nur über Sprachgrenzen hinweg, auch sonst, wenn wir zusammenleben, dass wir uns so oft aneinander reiben und dann viel Mühe brauchen, gemeinsame Lösungen zu finden. Das alles hängt irgendwie mit der Reaktion Gottes auf ein Großprojekt zusammen, das damals auf halber Strecke beendet werden musste, weil es sonst in einer Katastrophe geendet wäre. Wie furchtbar wäre es, wenn der Mensch nichts und niemanden mehr über sich hätte, wenn er kein Korrektiv mehr hätte, ihm alles gelingen würde. Stellen wir vor, die hätten den Turm damals ungebremst weiterbauen können, eine grenzenlose Machtentfaltung, die dann irgendwann wie ein Riesenturm über seinen Bewohnern eingestürzt wäre. Ja, der Gedanke drängt sich mir auf. Wie schlimm wäre das Leben, wenn es in unserer Maßlosigkeit keine Grenzen mehr gäbe? Vielleicht steckt im heutigen neuen Sprachgewirr, das in den letzten Jahrzehnten ja auch in unserem Land entstanden ist, in den heutigen Vielfalten, der heutigen Vielfalt an Sprachen und Kulturen, vielleicht steckt dahinter ja auch ein schützendes Handeln Gottes. Womöglich will er, dass wir verschieden sind und trotzdem irgendwie miteinander klarkommen. Und eben nicht wie eine große Armee im Gleichschritt gehen. Und dann fallen die Türme, die wir bauen, eben etwas kleiner aus. Wissen Sie, ich musste letzte Woche ziemlich ausführlich darüber nachdenken, als wir in Brüssel im Parlament der Europäischen Union schließlich standen. Insgesamt 26 Übersetzungskabinen gibt es dort. Auch davon habe ich ein Bild dabei. Man kann es hier nur erahnen, es sind nur ein Teil darauf, eine Kabine neben der anderen. Selbst Maltesisch wird bei wichtigen Sitzungen synchron übersetzt. Was für ein Aufwand, wie anstrengend ist das? Das kostet so viel Mühe, einfach nur das einander verstehen zu wollen, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht. Und das Ergebnis, gerade im EU-Parlament, ist ein zähes Ringen um Kompromisse, mit denen alle dann irgendwie leben können. Auch wenn man dabei nicht mehr so große Türme baut, wie etwa die Chinesen. Und mir wurde dort letzte Woche klar, dieses Parlament mit seinen vielen Sprachen ist im Grunde das genaue Gegenteil zur Duma in Russland, zum Parlament von Wladimir Putin, denn dort hat nur einer wirklich das Sagen. Und sie alle sprechen eine Sprache und gehen im Gleichschritt. Aber in der EU will man einander nicht nur verstehen, sondern auch Verständnis füreinander haben. Hoffentlich. Mich hat das Parlament mit seinen Dolmetscherkabinen an Pfingsten erinnert. Und damit möchte ich schließen. Nämlich an eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wo Gott wie beim Turm zu Babel nochmals gewissermaßen vom Himmel herabgekommen ist. Diesmal aber nicht, um eine Sprachverwirrung vorzunehmen, sondern um ein neues Verstehen zu ermöglichen. Das Pfingstwunder ist gewissermaßen die Umkehrung von Babel. Und das nicht nur durch Dolmetscher, sondern durch Gott selbst. Durch den Heiligen Geist, der von oben herabkam, wie es dort heißt, konnten die Menschen einander verstehen. Nicht in einer neuen Einheitssprache, sondern in geheimnisvoller Weise trotz der vielen Sprachen, die gleichzeitig erklangen, trotz der vielen Kulturräume, die hier vereint waren. Ich zitiere, als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen, wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich, sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa, was hören wir denn jeder die eigene Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien, in Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Amen.